So, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen. Wir, die COPIL-Vorstandsmitglieder, bedanken uns herzlich für Ihr zahlreiches Versammeln, das heute jeder mehr oder minder unter dem Druck der Zeit stünde und doch, dass Sie für uns Zeit genommen haben und sich an diesem Ort des Forums beteiligen können. Ja? Ja, heute haben wir ein besonderes Programm. Die Frau Kollegin Iris Mach ist ja Diplom-Ingenieur, Dr. Technik, und sie ist Assistenz an der Technischen Universität Wien, hat einen Japan-Aufenthalt, 2,5 Jahre gemacht auf Monbusho, der Wissenschaftsministerium Japans Stipendium. Dort hat sie eine reichhaltige Erfahrung zwischen den Kulturen gesammelt und heute würde sie aus ihrer Bibliothek, aus ihrer Fotoecke vieles Interessantes uns zeigen. Und das Hauptproblem, das hauptsächliche Thema ist der Ortsbegriff nischidische Philosophie. Und ich bin der Ansicht, dass wir heute ganz unabhängig von jeglicher Grundkenntnis oder ganz unabhängig von ihrem Hauptinteresse ein reichhaltiges Forum, einen reichhaltigen Ort des Forums miterleben können. Ja? Und das heutige Forum geht durch folgende Vorgangsweise. Ich mache eine kurze Einleitung über die Sprache und Kultur, um den Hauptbegriff des Ortes, also aus der japanischen Sprache und Kultur aus betrachtet, was für eine Grundbedeutung hat dieses Wort des Ortes, Basho. Und dann kommt die Frau Kollegin Mach mit ihrem Hauptreferat. Das sollte, ein Hauptreferat hat einen gesamten Umfang ungefähr von 40 bis 45 Minuten, ich schätze. Und falls Sie Verständnisfragen oder Zwischenfrage kurz klären möchten, da haben wir natürlich dazu Zeit um 5 oder 10 Minuten. Und dann kommt der Herr Kollege Aulinger, ja, er ist hier an diesem Institut lange Zeit Philosophielektor, ja, Kenner Hegel und auch Kenner nischidische Texte und auch Kenner des japanischen Zen-Buddhismus. Und Herr Aulinger hat extra Zeit genommen, dass er zu jeweiligem Referat kurze Kommentar in Form eines Kurzreferates machen kann. Also nach Mach, Kollege Mach kommt Herr Aulinger zum Kurzreferat im Sinne der Kommentare. Und dann komme ich zum restlichen Teil meines Referates. Also mein Referat samt der Einleitung hat genau denselben Umfang, so wie Frau Kollegin Mach. Ja? Und nach meinem Anteil kommt wieder Herr Aulinger zu Wort, Kommentare oder Kurzreferat und dann machen wir eine Gesamtdiskussion. Ich finde, dass dieser Ablauf ja, an und für sich ganz günstig und wahrscheinlich zum Gestalten eines reichhaltigen Ortes sehr passend sein könnte. Gut, ich darf beginnen mit meinem beginnenden Teil. So, ich möchte Ihnen ganz kurz eine allgemeine Einführung machen. Was bedeutet Basho eigentlich? Basho ist in japanischer Sprache dort, wo Menschen leben und sterben. Basho zeigt uns eine unmittelbare Nähe, so möchte man sagen. Zum Beispiel, jetzt ganz unabhängig von Nishida, ja, allgemein sprachlich gesehen, Basho heißt hier zum Beispiel an diesem Ort zum Versammeln im Jetzt und Hier. Das ist schon ein Basho, indem wir auf der Suche nach einer unwiderlegbaren Wahrheit so unermüdet denken können, unerhört denken und handeln können und Ein Basho ist auch ein solches, wo ein Mensch Probleme hat, an bestimmten Problemen leidet er. Er duldet er sich, so leiden, dulden, erleben, verschiedenste Dinge. Ja? Und auf alle Fälle ist der Mensch auf der Suche nach einer unwandelbaren, unwiderlegbaren Wahrheit. So, das ist mal eine ganz allgemeine Erklärung zum Wort des Basho. Ja? Da können vielleicht philosophisch gebildete Hörer sofort eine Vorwegnahme machen. Oh, da ist Basho ein bunt gemischter Ort, ja, so beinhaltet werden allerlei Tatorten, ja, ohne Kriterien, was die Wahrheit sein soll. Ich lasse jetzt diese Frage vor unseren Augen, ja, und gehe mal weiter. Also philosophische Sprache. Nietzsche hat dieses Wort Basho zum Hauptbegriff seiner Darlegung, besonders in den Spätwerken, gewählt. Zwar ist eine philosophische Sprache immer so, ja, insofern der Gedanken eines Denkers einen komplexen Zusammenhang, eine komplexe Strukturierung mannigfaltiger Termini aufweist, ja, umso komplizierter ist die Philosophiesprache. Das ist in jedem Land, in jeder Kultur ein Schicksal. Und was hat Nietzsche da eigentlich zum Ausgangsdimension seiner Philosophie gesagt? Also Nietzsche hat natürlich ziemlich komplexe philosophische Sprache verwendet. Das zeigt sich in den Übersetzungen in europäischer Sprache, die sehr exakt, manchmal Wort für Wort gemacht wird. Ja? Aber wenn Nietzsche da Gedichte oder Essays oder Briefe verfasst hat, hat er eine sehr kolloquiale und sehr ausdruckshafte Sprache verwenden können. Ausdruckshaft, künstlerisch, aber in der Philosophie streng, konstruktiv, mit vielen Terminen. Was ist Philosophie für Nietzsche eigentlich gewesen? Da hat Nietzsche Interessantes gesagt über die Ausgangsdimension. Wie nicht das? Er hat so gesagt, die Philosophie, die am inhaltsreichsten ist, entsteht aus dem gründlichen Begreifen unseres Alltagslebens. So hat er öfters gesagt. Und auch von dem Wort nicht das, der hauptsächliche Zweck der Philosophie ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der aktuellen Aufgabe des Hier und Jetzt. Wer sich keine derartigen Aufgaben vorstellen kann, kann nicht Philosoph genannt werden. So, da ist sehr interessant, dass Nietzsche da trotz seiner schwer verständlichen terminologischen Sprache den Grund und Boden seiner Philosophie auf dem realweltlichen Alltag bestimmt hat. So, da möchte ich jetzt ganz kurz skizzenhaft markieren. Nietzsche Philosophie geht von der Realität aus. Und zwar in die Richtung der Suche nach einer unwiderlegbaren Wahrheit, unwandelbaren, unzerstörbaren Wahrheit. So, das ist sozusagen ein Weg zur Überschreitung in die Tiefe. Das ist sehr typisch, in die Tiefe der Tiefe. Nietzsche Philosophie hat einen sehr besinnlichen Charakter. Überschreitung in die Tiefe, ausgehend von der alltäglichen Sphäre. Und natürlich in einer Ebene der Tiefe verwendet er eine sehr komplexe Sprache, worin eine Transzendentalität der Logik des Ortes aufgezeigt wird. Also, das zeigt sich vor allen Dingen in den mittleren Werken, in den mittleren Schaffensperiode der Werke Nietzsches, ja, dass seine Philosophie manchmal Und er hat auch betont, dass er eine dialektische Konstruktion in seiner Logik, muss nicht immer Rolls-Logik sein, ja, in seiner Logik, dialektische Konstruktion immer gesucht hat, und zum Teil ist diese Konstruktion dem Hegelschen ähnlich. Ja? Das wird heute Herr Auinger sehr ausführlich kommentieren werden, ich hoffe. Ja? So, das ist mal eine Ebene, Transzendentalität der Logik des Ortes im Hinblick auf dialektische Konstruktion. Das zeigt sich in der mittleren Werke nicht das. Und jetzt, ja, Folgendes ist wichtig. Er hat schon einen Tiefbau eines Ideengebäudes fertig gemacht, schon in seinen mittleren Werke. Und dann, ja, ändert sich ja nicht seine Lebenswerke und sein Stil, seine philosophische Gesinnung, seine philosophische, systematische Theorie, ändert sich nicht damit, sondern er strebt danach mit diesem tiefbesinnlichen Tiefbau des Ideengebäudes wieder auf diesem realen, grundlegenden Boden unseres Lebens und Sterbens zurückzukommen. Das ist sehr typisch für nichtische Philosophie. Hier habe ich mir erlaubt, so markieren zu lassen, Umkehr von der Transzendentalität, also Rückkehr, ne? Einmal Transzendentalität in die Tiefe der Tiefe und zurück, ja, mit dem tiefgründigen Erkenntnis kommt man zurück auf unser sterbliches Leben. Und erzielt wird hier immer eine Selbsttranszendenz. In Richtung der Religionsphilosophie kommt öfters dieses Wort, ja, zum Anschein, Vorschein. Selbsttranszendenz, dass ein lebendiges, ontisches, leibhaftiges Selbst immer wieder seine Grenze, die Grenze seines Denkens und Handelns überschreitet, Tiefe der Tiefe. So, da kommt, ja, so natürlich dieses Ich-Problem, so ein leibhaftig ordentliches, lebendiges und sterbliches Selbst immer zum Mittelpunkt der Thematik von Nishida. Das ist mal eine markante Charakter der Lehre, Nishidas, und ich werde mal nur kurz, ja, über die Sprache erwähnen, über die japanische Sprache. So, Nishidas Philosophie stammt aus der japanischen Sprache, hat eine ureigene terminologische Sprache entwickelt, aber im Grunde seines Denkens liegt immer diese japanische Sprache mit ihrer originalen Struktur, mit ihrer originalen Grammatik. Da versuche ich, ja, ganz allgemein diese Charakteristik der japanischen Sprache hier zu schildern. So, manche Sprachwissenschaftler wissen schon, dass japanische Sprache, koreanische Sprache, Ural, altaiische Sprache als seine agglutinierende Sprache gekennzeichnet ist. So, was heißt das? Dass diese Sprache folgendes Merkmal hat, dass ein Satzaufbau nicht durch eine rigorose Haltung der grammatikalischen Bestimmung funktioniert, sondern diese Sprache, agglutinierende, ein Wort, ja, klebt mit dem weiteren Wort, ja, ein Wort zum nächsten Wort, dann darauf folgende Wort. Jede Hintereinanderreihung der Worte haben einen intensiven Zusammenhang. Ich habe so markiert, ein Satzaufbau, Syntax der japanischen Sprache erfolgt durch eine effektvolle Hintereinanderreihung der Wörter zum Ausdrucken und zum Aussagen der jeweiligen Satzinhalte. Ja, grammatikalische so Regelung oder Bestimmung ist nicht ganz rigoros im Vergleich zu den indogermanischen Sprachen. Das ist bei japanischen Sprachen, ja, der Fall. Und hier ist wieder ein markantes Merkmal in der ostasiatischen Sprache allgemein, chinesisch, japanisch, koreanisch, dass ein Satzsubjekt, ich, du, er, es, sie, wir oder sie und so weiter, darf ruhig ausfallen, grundsätzlich sogar ausfallen. Das muss ausfallen. Insofern in dem gesprochenen oder gelesenen Kontext für jeden plausibel genug ist, wer das Satzsubjekt nimmt. Das ist eine sehr wichtige Sprache. Ja? So, entscheidendes Kriterium dieser Sprache ist sozusagen das Stiften eines Ortes. Hier habe ich grün markiert. Stiften eines Ortes, auf dem die Leser und Autor, Sprecher und Gesprächspartner eine gemeinsame Anteilnahme am Ort machen können. Ich habe hier terminologisch durch meine eigene Terminologie Teilhabe, klingt wie platonisch, aber da hier ist ein ontisches, leibhaftiges Selbst, ja, ihr jetziges Bewusstsein, ich hier und jetzt, immer wieder verankert. Daher habe ich mit Bindestrich Teilhabe zum Markieren des Ortes hier bekannt gegeben. Und jetzt ganz kurz, ich komme sehr bald ja, so zum einleitenden Teil Schluss. Da sagte der späte Nishida, was ist dann mein Basho? Basho ist ja zwar in der alltäglichen Sprache Ort, ja, in der philosophischen Sprache Nishidas bedeutet das Basho ein Ort zum Umfassen einer unermesslichen Wahrheit. Ein Ort, in welchem alle möglichen Prädikate zum Erleben und zum Erkennen einer unendlichen Wahrheit mit eingehalten werden können. Also dieser unterstrichene Teil ist davon nicht der selber so formulierte, so ausgesprochen, so geschrieben, in dem alle möglichen Prädikate zum Erleben und Erkennen, das heißt, ja, diese Philosophie lebt ja, auf der Realität, von dem Alltagsgrund ausgegangen, eine Tiefbau in die Logik des Ortes, ja, dialektische Konstruktion ist auch sichtlich und unter vielen anderen Aspekten, und wieder letztendlich zurück zum sterblichen Leben. Da ist so, dass auch Leute, Menschen, die nicht unbedingt philosophisch ausgebildet worden sind, Künstler, ja, oder Einzelwissenschaftler, oder Intellektuelle, oder interessierte Laie, Amateure, ja, die alle auf der Suche nach einer Wahrheit sind, ja, haben ihre eigenen Erfahrungen, ja, eigene Erfahrung, Besinnung, Glauben, oder verschiedene, auch emotionale Anteilnahme hat man. Und alle möglichen Prädikate von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Ichen, kommen in diesen Ort der Logik. Freilich muss philosophisch ausgearbeitet werden, aber Nishidas Ort hat einen solchen sehr umfangreichen, so unermesslichen Umfang, ja, in dem ein Rand oder Kante, wo ist der, wie weit ist der Ort und ab wann kommt eine Nicht-Ort und so weiter. Eine solche Denkungsart ist bei Nishida fremd. Ja? So weit. So, da habe ich genügend zu meinem einleitenden Teil ja, gesprochen, habe ich Ihnen mindestens ein paar Impulse zum Einsteigen in diese Runde gegeben. Ich hoffe so, ja. Und jetzt, wir haben nicht sehr viel Zeit, darf ich dann Frau Mach jetzt bitten, Ihre Ausführungen zu beginnen. Kommen Sie mal ganz da vorne. Mhm. Ja.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch zuallererst einmal ganz herzlich bedanken für die Einleitung in dieser Runde. Es ist für mich, wie gesagt, Neuland an sich. Ich bin zählend zu den philosophischen Amateuren und Interessierten und ich bitte deswegen auch um Nachsicht, sollte ich irgendeinen Begriff vielleicht in etwas unorthodoxer oder philosophisch nicht ganz korrekter Weise verwenden. Auf jeden Fall stimme ich mit Nishi da überein, indem ich sage, ich interessiere mich sehr für die Anwendung, für die konkrete Umsetzung seiner Begrifflichkeiten und seiner philosophischen Implikationen. Und ich möchte hier eben heute aus einem etwas anderen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel der Raumgestaltung und der Architektur und der Raumtheorie, etwas darüber berichten, wie sich für mich die Nutzbarkeit dieser Begrifflichkeiten und dieser philosophischen Hintergründe als Architekten darstellt. Hier einmal zur grundlegenden Dialektik, die für mich die Problemstellung dargestellt hat als Architekt und als Raumplaner, wie soll ich mit dem Raum umgehen. Es gibt auch in der westlichen Philosophie natürlich sehr viele Ansatzpunkte, sehr viele unterschiedliche Raumtheorien, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und hier eine grundlegende Dialektik, eine Gegenüberstellung, historisch begründet der absolute Raum, die Annahme des Raumes als einer Entität, die Objekte beinhaltet. Also prinzipiell beides voneinander unabhängig, der Raum an sich eine Entität, die Objekte, die darin befindlich sind, davon unabhängig. Im Gegensatz dazu der relative Raum, ein späterer raumtheoretischer Ansatz, bei dem der Raum erst durch die Relationen zwischen den Objekten konstituiert wird. Das bedeutet, der Raum an sich existiert nicht, bevor wir nicht Objekte haben, die ihn für uns markieren und entstehen lassen. Diese Gegenüberstellung möchte ich jetzt gleich einmal anschaulich darstellen am Beispiel eines sehr bekannten Gartens, des wahrscheinlich berühmtesten japanischen Steingartens, des sogenannten Myo-anji in Kyoto. Es ist dies ein Meditationsgarten in einem Zen-Kloster, der bereits vor über 500 Jahren entstanden ist und der sich bis heute eigentlich, zwar sehr viele haben sich um Analysen bemüht, aber es gibt nach wie vor keine gänzlich schlüssige Erklärung für seine Auslegung. Ich möchte dennoch einige hier erläutern und vor allem zeigen, welche Dialektik hier zwischen absolutem und relativem Raum sich ergibt. Wie Sie sehen, das Ganze lässt sich eigentlich sehr anschaulich als absoluter Raum darstellen. Wir haben im Prinzip einen Container, in dem sich einzelne Objekte befinden, diese Steingruppen. Hier aber bereits die Implikation des relativen Raumes. Man greift nämlich mit dieser Erklärung des absoluten Raumes wesentlich zu kurz. Das eigentlich Interessante zwischen diesen Objekten, so scheint es, sind eigentlich ihre Verbindungen, ihre Relationen, die erst diesen Raum konstituieren, beschreiben und markieren. Es gibt dazu eine relativ junge, aber doch sehr interessante Analyse, die jetzt von einem ganz anderen Hintergrund an die Fragestellung herangeht, als das bisher der Fall war. Bis dato wurden eher symbolische Auslegungen angewendet, also zum Beispiel eine Tigerin, die ihre Jungen über einen Fluss begleitet oder eine Auslegung des heiligen Mount Meru, verschiedene philosophische und religiöse Hintergründe verständlicherweise. Diese neue Analyse geht allerdings von einer wahrnehmungstechnischen Grundlage aus, und zwar davon, dass der Mensch unterschwellig bei jedem Objekt und vor allem bei jeder Relation von Objekten eine sogenannte Symmetrieachse wahrnimmt. Also in dem Fall nicht ganz eine Symmetrieachse, sondern wird als mediale Axis bezeichnet. Ich habe es deswegen im englischen Terminus stehen lassen, weil das der Originalterminus ist und ich mir jetzt keine Übersetzung zugetraut habe. Aber Sie sehen hier schon, worauf es hinausläuft beim Menschen, im Prinzip die Skelettstruktur oder hier, es lässt sich beschreiben als wenn kontinuierlich Feuer- oder Wasserringe sozusagen von den jeweiligen Kanten des Objektes aufeinander zugehen, wie man es hier sieht, dort, wo sich diese dann schneiden, ist zu schwach, entsteht diese mediale Axis. Diese Analyse wurde dann auf Myo-anji angewendet und das interessante Ergebnis war, dass sich hier eine sehr klare und vor allem fraktal ausgerichtete Baumstruktur ergeben hat. Hier nochmal zur Veranschaulichung die jeweiligen Verbindungen zwischen den Steingruppen. Und Sie sehen, dass diese Baumäste im Prinzip die Symmetrieachsen dazwischen darstellen, also jeweils normal auf diese Relationen stehen. Und interessant ist weiterhin auch, dass der Stamm dieser Baumstruktur fast genau durch den Platz durchgeht, der damals als Meditationsort vorgesehen war. Also der Platz, von dem aus die Betrachtung dieses Ortes vorgesehen war. Und es impliziert damit, dass sich eigentlich erst durch die Betrachtung dieser Struktur ein Gefüge ergibt im Zusammenwirken des Gartens mit der Wahrnehmung des jeweiligen Mönches, der dort meditiert, entsteht sozusagen erst diese kognitive Struktur. Also Raum wird in diesem Fall erst durch das Zusammentreffen der menschlichen Wahrnehmung mit den Objekten konstituiert. Ja, da möchte ich gleich auf den ersten japanischen Begriff eingehen, und zwar Ma, der interessanterweise sowohl in der Raumtheorie als auch in der Zeittheorie, natürlich auch im allgemeinen Sprachgebrauch, sehr geläufig ist. Das hier unten sind verschiedene Lesungen und damit auch unterschiedliche Bedeutungen des Begriffes. Einige davon möchte ich herausgreifen. Aida zum Beispiel bedeutet eigentlich Zwischenraum, zwischen zwei Objekten. Ken wird verwendet unter anderem in der Architektur, um den Abstand zwischen zwei Stützen zu beschreiben. Das ist vor allem in der japanischen Architektur wesentlich, weil hier der gesamte Raum eigentlich auf einem modularen System aufgebaut ist, der sich durch diesen Stützenraster definiert. Also damit eine Grundeinheit des Zwischenraumes dieser Stützen, gleichzeitig auch ein Maß für die Tatami-Matte und auch ein Maß oder eine Beschreibung für den Raum selbst. Also im Prinzip, was alles aber gemeinsam hat, ist, dass es um ein Zwischen geht, zwischen Objekten, aber auch als Zwischenzeit, also als Intervall sozusagen, kann es auch verwendet werden als Rhythmus. Es ist also sehr vielschichtig in seiner Bedeutung, aber dadurch auch sehr universell anwendbar. Und das Interessante ist, glaube ich, dass es hier auch sehr große Implikationen gibt, einer möglichen Transformation und Überlagerung von Raum und Zeit. Das möchte ich hier auch nochmal anhand des Ryoanji-Gartens demonstrieren. Sie sehen hier noch einmal die jeweiligen Beziehungen, die Raumbeziehungen und die Distanzen, die Relationen zwischen den Objekten dargestellt. Und das Interessante ist, dass sich einige Künstler, nicht nur John Cage, aber er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten, ich nehme an, Professor Hashi kennt ihn sicher sehr gut, auch als Pianistin. Er hat sich damit auseinandergesetzt und hat genau diese Integration des Ma verwendet für eine Transformation von Raum in Zeitstruktur. Er hat also diese Zwischenräume zwischen den Objekten genommen, er hat auch die Höhen, die Breiten, die Tiefen der Objekte vermessen und hat diese in zeitliche, musikalische, rhythmische Intervalle übersetzt. Ich habe auch einen Ausschnitt von diesem Stück für Sie hier, wenn wir es hören können, damit Sie sich in etwa ein Bild machen können. Es ist sehr minimalistisch gestaltet. Das sind, ich habe leider keine Lautsprecher dabei. Also am Anfang nur diese Markierung. Das sind jetzt diese Tonfolgen, die die Dimensionen der Steine auch wiedergeben sollen. Das andere dann vor allem die Abstände, die rhythmischen Abstände zwischen Räume sozusagen als Zwischenzeiten interpretiert. Das ist leider nicht sehr gut zu hören, aber ich hoffe, Sie können sich in etwa eine Vorstellung davon machen.
Wie lange ist das Ganze insgesamt?
Das ist relativ lange. 11, 12 Minuten.
Das ist aber unhörbar, ne?
Ja, es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich werde weitergehen. Ja. Ja, eine weitere Gegenüberstellung wäre wiederum der klassische Raumbegriff des euklidisch-geometrischen Raumes, bei dem jeder Punkt des Raumes durch eine exakte Position, eine x, y, z-Koordinate definiert ist. Und dazu im Gegensatz wiederum der relationale Raum, der nur durch diese Relationen und Verbindungen zustande kommt. Und ein ganz wesentlicher Aspekt hier dargestellt an einem topologischen Diagramm. Es sind die Beziehungen zwischen den Elementen wichtiger als die absoluten Positionen der Objekte. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch des relationalen Raumes. Das stellt sich zum Beispiel räumlich so dar. Diese beiden Abfolgen sind in topologischer Hinsicht eigentlich identisch. Es ist für den Betrachter oder den Nutzer, der diese Abfolge absolviert, an sich unerheblich, ob sie orthogonal aufeinanderfolgen oder in einer beliebigen geometrischen Ausformulierung. Das lässt sich zum Beispiel auch ganz gut veranschaulichen am Beispiel des Imperial Palace, des früheren Imperial Palace in Edo, im heutigen Tokio, der auch im Gegensatz zu den meisten westlichen Architekturen von außen kaum eine klare Geometrie erkennen lässt. Auch der Grundriss ist nicht wesentlich aufschlussreicher, aber es ergibt sich erst im Durchwandern eigentlich diese Logik des Raumes. Also die Aufeinanderfolge der Räume ist die eigentliche Erklärung für die Anordnung und für diese Raumkonstellation. Es ist also nicht eine Skulptur, keine Raumskulptur im westlichen Sinne, sondern es ist ein Erfahrungsraum im japanischen Sinne. Sehr anschaulich lässt sich dieses Prinzip der Topologie auch an Stadtplänen zeigen. Das ist natürlich jeder Stadtplan bereits eine Selektion, auch eine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Transformation des Raumes. Und man sieht, das lässt sich immer noch weiter verfremden und vereinfachen, je nachdem, unter welchem Gesichtspunkt ich diesen Raum betrachte. Also hier wiederum, sobald ich einen bestimmten Punkt habe, den ich anvisiere, werde ich für mich Landmarks, Orientierungspunkte herausgreifen, die wesentlichen Verbindungswege und ein solches Raumsystem, eine Konfiguration erstellen, die mir eine Orientierung ermöglicht. Sehr anschaulich ist das auch ein Beispiel von Metrokarten, hier ein Beispiel von Tokio. Sie sehen ganz links eine herkömmlichen Stadtplan für Touristen, wobei die Orte und der Metroplan überlagert sind. Das heißt, es gibt hier tatsächlich eine Korrespondenz zwischen dem tatsächlichen Ort und dieser topologischen Karte des Metroplanes. Wenn das beides auseinanderdividiert wird, dann sieht man, es wird sukzessive abstrakter. Es bekommt diese Karte eine Eigendynamik und wird eigentlich nur mehr auf Wahrnehmungsmuster ausgelegt, um sie leichter erfassbar zu machen. Das heißt, mit dieser Karte kann ich mich in Überlagerung mit dem Stadtraum nicht mehr orientieren. Ich bin darauf angewiesen, dass ich dann bei jeder Station wieder weitere Orientierungspunkte habe, mich zurechtzufinden. Aber es gibt keine Entsprechung mehr zwischen dem tatsächlichen geometrischen Raum und diesem topologischen Raum. Jetzt möchte ich diese Raumtheorien zusammenfassen, um Ihnen einen Überblick zu geben, in welche Richtung das Ganze abzielt. Wir haben bereits begonnen mit dem relationalen Raum. Hier das erste Beispiel war das polyzentrische System, bei dem Relationen zwischen den Objekten direkt hergestellt werden. Das nächste Prinzip zielt darauf aus, dass die Relationen nicht mehr von einem Objekt zum anderen laufen, sondern in einem neutralen Punkt dazwischen in den Raum ausgerichtet sind. Und erst über diesen vermittelnden Punkt wird dann die Relation zwischen den Objekten hergestellt. Und hier sehen wir schon, wie sich das Ganze dann ausprägt. Es geht in Richtung Ort, in Richtung Basho. Die Relationen zwischen den Objekten entstehen durch diesen vermittelnden Ort, der sich weiter ausdehnt, die Objekte auch direkt zueinander verbindet. Und hier sind wir bereits beim sogenannten topozentrischen System angelangt. im nächsten Schritt dann löst sich dieser Ort eigentlich immer weiter auf. Er wird als Feld im weitesten Sinne interpretiert. Da werde ich noch bei einem Beispiel darauf eingehen. Es kann sowohl ein konkreter Ort sein, ein konkretes Umfeld auch, wie man sagt. Es kann sich aber auch um ein Wirkungsfeld, ein Eigenschaftsfeld handeln, das sich in verschiedenen Ausprägungen darstellt. Und schlussendlich das Feld, das auch die Objekte selbst durchdringt und mit beeinflusst. Und hier werden wir dann beim topischen System, wobei immer dazu gesagt werden muss, dass die Elemente sowohl das Feld mit konstituieren, wie wir hier an den ersten Beispielen sehen, als auch dann von diesem Feld wieder mit beeinflusst werden. Ich möchte dann in Folge vor allem auf diese letzten beiden Bereiche des Ortes als Feld eingehen. Hier noch einmal eine ganz kurze Grafik zu dem, was Frau Professor Basho schon angesprochen hat in der japanischen Sprache. Es gibt sehr interessante Analysen dazu, dass es eine grundsätzliche Gegenüberstellung vor allem zwischen europäischer Sprache und japanischer Sprache gibt. Im Spezifischen schränke ich mich jetzt hier auf die deutsche Sprache ein, weil ich nicht für alle Sprachen sprechen kann sozusagen. Es ist auf jeden Fall so, dass in der deutschen Sprache im Spezifischen ist sie sehr subjektorientiert. Das heißt, der ganze Satz zentriert sich eigentlich um ein Subjekt, alles andere sind die Eigenschaften, Prädikate oder was auch immer, die diesem Subjekt zugeteilt werden. Das wäre das linke Bild von innen aus gesehen. Auf der rechten Seite sehen Sie im Gegensatz dazu das japanische System, bei dem das Prädikat eigentlich der wesentliche Aspekt im Satz ist. Das heißt, wie Professor Hashi schon gesagt hat, wir sehen, wir sind schon im Feld mittendrin. Es gibt ein Prädikat, das den Satz prägt und das Subjekt kann an sich auch weggelassen werden, solange der Kontext bekannt ist. Dieses Subjekt ist sozusagen im Prädikat impliziert, es wird auch von dem Prädikat modifiziert, transformiert und das Prädikat kommt erst im Subjekt zum Ausdruck. So kann man es vielleicht verstehen. Also das Prädikat ist sozusagen das Eigenschaftsfeld, das dieses Subjekt modifiziert und das in dem Subjekt zum Ausdruck kommt. Hier ein Zitat von Nishida, wo ich noch einmal auf diese Umkehrung zurückkommen möchte. Auch er sagt aber nicht nur, wir wirken auf die Dinge wirken ausdruckshaft auf uns. Also die Objekte konstituieren auch selbst dieses Feld, von dem sie dann in Folge wieder beeinflusst und modifiziert werden. Im Vergleich dazu noch ein weiteres Zitat eines deutschen Philosophen, Gernot Böhme, der auch recht interessante Theorien aufgestellt hat zum Thema der Atmosphäre im weitesten Sinne. Und er sagt hier, die Form eines Dinges wirkt aber auch nach außen. Sie strahlt gewissermaßen in die Umgebung hinein, nimmt den Raum um das Ding seine Homogenität, erfüllt ihn mit Spannungen und Bewegungssuggestionen. Und ich sehe hier schon eine Verwandtschaft dazu, dass eben das Objekt, das Ding, wie er es nennt, eine gewisse Ausstrahlung hat, ein Feld um sich herauf aufbaut. Er nennt es eben die Atmosphäre. Ich habe mir erlaubt, in meiner Dissertation das etwas zu diversifizieren und als Astrosphäre zu benennen, sozusagen als Sphäre der sinnlichen Wahrnehmung, die uns auch modifiziert, wie Sie es am Beispiel von Bioanji gesehen haben. Um nochmal auf die Steingärten zurückzukommen, die wirklich ein sehr anschauliches Beispiel für diese Raumtheorien darstellen. Sie sehen hier drei klassische japanische Steinformationen, die bereits auch diese Implikation einer Wirkung auf die Wahrnehmung besitzen. Und zwar im Sinne des japanischen Terminus Fusei, einer Gefühlstönung. Sie werden auch ganz exakt beschrieben, das sind tatsächlich Illustrationen aus historischen japanischen Gartenbüchern, die damals sogar geheim gehalten wurden, also lebhaft, heroisch und träge. Hier sieht man schon, wie diese Objekte ein Eigenschaftsfeld um sich herum aufspannen und damit unsere Wahrnehmung und unsere Empfindung eigentlich modifizieren können. Hier nochmal der Begriff dazu, Kusei als sozusagen ein sensorisches Feld, das hier durch die Objekte aufgespannt wird. Und nochmal auch das japanische Pendant zum Thema der Atmosphäre, Kuki, die auch im Japanischen sowohl das physikalische atmosphärische Feld als auch die Atmosphäre eines Ortes oder einer Gruppe, einer sozialen Gruppe impliziert. Und schließlich Basho, der Begriff des Ortes, der auch sehr gerne als Art Feld übersetzt wird im physikalischen Sinne, als Wirkungsfeld. Und ich möchte ihn hier auch gerne in Analogie bringen zu diesem Thema der Atmosphäre, die ich auch als sensorisches Wirkungsfeld sehe, als eine spezifische Art der Ausprägung dieses Basho. Hier noch einige Beispiele für solche japanische Steinsetzungen. Sie nennen sich Radical Stone Shapes, das heißt nicht, dass sie besonders radikal wären, sondern sind wie im Japanischen Radikale als Grundstämme. In der Sprache ist dies bei Kanji zum Beispiel, aber es gibt das Ganze auch in den Steinsetzungen, die wirklich sehr klar aufgebaut sind, eigene Bücher, wie gesagt, dazu wurden geschrieben, das Ganze aus China ursprünglich übernommen, wo es mehrere tausend solcher benannter, auch namenhafter Steine gab. Das wurde dann in Japan auf einige hundert reduziert, aber immerhin. Und jeder dieser Steinsetzungen wurde eine ganz spezifische Gefühlstönung zugeschrieben, die dann durch namenlose Steine ergänzt wurde als thematisches Feld sozusagen. Also das ist, da finde ich immer ganz interessant, dass es sozusagen ein Wirkungselement gibt, ein zentrales Wirkungselement, das dann durch zusätzliche Elemente noch ergänzt wird, um dieses Feld in sich zu verstärken. Ich möchte jetzt ganz konkret auf das Thema des Ortes eingehen. Das steht auch im Zusammenhang mit der traditionellen japanischen Gartengestaltung, und zwar unter dem Begriff der Topophilie. Topophilie ist die Liebe, oder ich würde auch sagen, einfach die emotionale Bindung, die emotionale Reaktion auf einen Ort. Das heißt, wie reagieren wir auf einen Ort? Welche Orte sprechen uns sensorisch an? Hier einige Beispiele, die, glaube ich, weltweit anerkannt sind als Sehenswürdigkeiten, die also eine solche emotionale, affektive Wirkung entfalten können. Und es ist ganz interessant zu sehen, wenn wir nachlesen im Sakuteki des 11. Jahrhunderts in Japan, was ein Gartengestalter, ein Gartenarchitekt von vornherein zu berücksichtigen hätte. Hier heißt es, recall the vistas of various famous places, select what attracts you and add your own interpretation. Also es geht in erster Linie darum, auch zu analysieren, seine eigene Reaktion, seine eigene affektive und emotionale Bindung an bestimmte Orte. Das heißt auch, das emotionale und sensorische Feld, das diese Orte ausstrahlen, das wurde dann oft in sehr abstrakter Form, wie wir gesehen haben, in Steinsetzungen übersetzt, die eben diese Gefühlstönungen als sehr minimalistische Wirkungsobjekte ausstrahlen sollten. Ein Beispiel dafür zum Beispiel ist der Suizenji Jojuen, ein Garten, der auf der tatsächlichen physischen existierenden Reise von Kyoto nach damals Edo aufbaut. Ich glaube 53 Stationen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das war damals natürlich sehr bekannt, auch auf vielen Landkarten festgehalten und eine sehr übliche Reise. Und man sieht schon, es gab sehr viele Stationen entlang dieses Weges, die auch von Hokusai festgehalten wurden, teilweise bildlich und eben dann in diesem Garten auch landschaftlich nachgebaut wurden, wobei natürlich auch wiederum eine sehr starke Abstrahierung stattgefunden hat. Es ging wiederum darum, diese Essenz, diese Gefühlsqualität eines bestimmten Ortes in möglichst minimaler Form, komprimierter Form auch darzustellen. Jetzt ein kleiner Sprung zu dem Thema, was sind solche Wirkungsfelder, wie kann ich sie noch beschreiben oder wo kommen sie noch vor? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind Sie nicht vertraut mit dem sogenannten Kopfkissenbuch eines Frau Professor Aschen natürlich, ja, einer der ältesten, nicht Romane, aber schriftlichen Aufzeichnungen einer Hofdame namens Seisho Nagon. Und sie hat sehr interessante Gruppierungen vorgenommen nach Eigenschaftsfeldern. Zum Beispiel eben hier, was vornehm ist, Schnee auf blauen Blüten, Glycinienblüten, ein bildschönes Kind, das Erdbeeren ist, eine weiße Jacke auf hellvioletter Weste, Entenküken, ein Rosenkranz aus Bergkristall, sehr heterogene Gruppierungen eigentlich. Das gibt es für ganz unterschiedliche Dinge, die allerdings alle eine gewisse emotionale Qualität aufweisen. Teilweise fast humoristisch, kann man sagen. Vor allem das Letzte, was gut ist, wenn es kurz ist, das Plaudern junger Mädchen. Aber was hier wesentlich ist, sind die sogenannten Uttamakura, die eben dann als Kopfkissenwörter übersetzt wurden. Das ist ein bisschen missverständlich. Es wurde angenommen, dass dieses Buch Kopfkissenbuch hieß, weil sie es unter ihrem Kopfkissen aufbewahrt, um es geheim zu halten. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich, also man schließt das nicht aus. Aber prinzipiell sind Uttamakura bestimmte Wörter in der poetischen japanischen Sprache, die ein kontextuelles Feld in einer Dichtung aufspannen. Also man nimmt mittlerweile an, dass sie hier wahrscheinlich Notizen gemacht hat. Sie kam selbst aus einer Dichterfamilie, die schon seit einigen Generationen das Dichten auf professioneller Basis betrieben hat. Und man nimmt an, dass sie sich hier sozusagen Stimmungen notiert hat, durch welche Objekte sie sozusagen zum Ausdruck gebracht werden können. Also hier wäre wieder eine Analogie zu dieser Prädikatlogik. Das Prädikat wären diese Eigenschaftsfelder und die entsprechenden Subjekte, diese hier aufziehende Elemente, durch die dieses Prädikat zum Ausdruck gebracht werden kann. Das ist insofern relevant, weil es eben auch einige andere Gärten gibt, die nicht auf konkreten Orten basieren, sondern in diesem Fall Rikugien in Tokio existiert noch heute, wenn auch nicht vollständig, basiert eigentlich auf einer chinesischen Gedichtsammlung. Das heißt, es werden hier vor allem Orte referenziert, die zum Teil gar nicht real existieren. Also das Feld, das hier aufgespannt wird, oder die Orte, die hier dargestellt werden, sind vor allem wiederum emotional konnotiert, aber werden eigentlich virtuell erzeugt, aus einem virtuellen Kontext heraus. Und wenn man das Ganze ein bisschen pointiert betrachten will, so ist natürlich der heutige Tourismus nicht weit davon entfernt. Man sieht hier ein tatsächlich ernst gemeintes Plakat von Italien als Tourismusort, wo Italien als die schönste Stadt der Welt beworben wird. Das natürlich mit dem Hintergrund, dass jeder Tourist sozusagen seinen Ort selbst gestaltet und zusammenstellt. Die Wege zwischen den jeweiligen Sehenswürdigkeiten werden wahrscheinlich später in Erinnerung fast wegretuschiert und übrig bleibt eben dieses Konglomerat an Landmarks und Sehenswürdigkeiten, die für uns die Atmosphäre oder die Stimmung Italiens wiedergeben. Ein interessantes Phänomen ist, dass sich vor allem in Japan sogenannte Gaikokumura entwickelt haben. Das sind sozusagen Referenzen an tatsächlich Städte oder eigentlich eben Länder, in genau diesem Sinne, die komprimiert werden auf Städte. Es sind der Bezeichnung nach zwar Themenparks, aber ich möchte sie nicht ganz in die gleiche Kategorie werfen, weil sie eigentlich nicht auf klassischen Rides, also Unterhaltung aufgebaut sind, sondern tatsächlich auf einem Erleben dieser Kultur. Es wird dort dieser atmosphärische Rahmen geboten, dieser virtuelle Ort sozusagen, der emotionale Ort des entsprechenden Landes wird referenziert durch gewisse Sehenswürdigkeiten, auch durch gewisse kulturelle Attraktionen und nicht zuletzt durch Speisen. Ein sehr aufwendiges Beispiel und daher besonders gut nachvollziehbar ist sogenannte Haus den Bosch Themenpark in der Nagasaki-Präfektur in Saga, um genau zu sein, der Ende der 90er Jahre errichtet wurde und der das Ganze in einer wirklich sehr großen Dimension widerspiegelt. Das Ganze hat eine Dimension von etwa dem Ausmaß von Monaco. Wir sehen hier auf der linken Seite Holland, so wie es sich heute präsentiert, und auf der rechten Seite eine Landkarte von Omura Bay, dem Ort, wo dieses virtuelle Holland sozusagen komprimiert und topologisch repräsentiert aufgebaut wurde. Als Auswahlkriterium für diesen atmosphärischen Rahmen dienten insgesamt 18 holländische Städte und es wird explizit kundgetan, dass diese vor allem nach historischen und ästhetischen Kriterien ausgewählt wurden. Also welche Städte als repräsentativ im Sinne der japanischen Wahrnehmung Hollands dastehen können. nur um darzustellen, welcher Aufwand hier betrieben wurde. Also es gibt 12 tatsächlich 1:1 identisch Kopien. Das Ganze wurde in Kooperation mit Holland, mit holländischen Experten auch erarbeitet. 16 Duplikate und 150 Simulacra. Warum nur so wenig identische Kopien? Das sind auch wiederum Landmarks, die im Sinne der Steinsetzungen, dieser namenhafte Stein ist, dieser benannte Stein, der ein gewisses Wirkungsfeld setzt. Und Sie werden dann in der nächsten Folie sehen, dass sich um diese namhaften Steinsetzungen sozusagen dann die Simulacra gruppieren, um dieses Thema noch weiter zu verstärken. Es sind hier topische, also im Sinne von orthafte Repräsentationen, und zwar einerseits sogenannte Landschaften, darunter der Naturraum, der explizite, die Neustadt, die Altstadt, der Wald und der Hafen, also alles sehr grundlegende Repräsentationen, und das Ganze ist überlagert durch Stadtbilder, sind in erster Linie natürlich sehr bekannte holländische Städte, die hier in symbolischer Art repräsentiert wurden. Also wir sehen hier verschiedene Wascho-Orte, Felder, Eigenschaftsfelder vor allem, die hier überlappend gestaltet wurden, und die entsprechenden Gebäude dienen eigentlich auch wiederum nur dazu, dieses Feld auszuprägen, ihm eine visuellen und wahrnehmbaren Ausprägung zu geben. Hier sieht man nochmal diese wesentlichen thematischen Felder, den Eingangsbereich Stadt, Hafen, Natur und Königsschloss. Was interessant ist, ist, dass hier der Ort tatsächlich multidimensional begriffen wurde, also nicht nur in seiner visuellen Ausprägung, sondern auch im Sinne eines akustischen Ortes. Und es wurden tatsächlich sehr aufwendige akustische Forschungen hier angestellt, des bestehenden akustischen Feldes und des gewünschten akustischen Feldes, im Zuge dessen dann tatsächlich die akustische Landschaft remoduliert wurde. Das hat einerseits Restriktionen im Bereich auf den Verkehr oder Industrie mit sich gebracht, andererseits wurden auch Tierarten bewusst hier angesiedelt, um zum Beispiel Grillenzirpen oder Vogelgezwitscher oder sei es Kühe oder Pferde, Wiehern hier anzusiedeln, um diesen historischen Charakter tatsächlich multisensorisch wiedergeben zu können. Hier noch einmal kurz ein Überblick, so sieht das Ganze mittlerweile aus, mit einem großen Marktplatz, der dem Utrechter Markthalle nachempfunden ist. Jetzt stellt sich die nächste Frage der Einbettung, wie wir schon sehen, wir haben jetzt das Feld etabliert. Die Frage ist, was passiert, wie können diese Objekte und vor allem, wie kann der Mensch in dieses Feld eingebettet werden. Hier nochmal eine kurze Grafik dazu, in Analogie zu den kleinen Skizzen oben. Die erste Grafik zeigt den Menschen einem Ort gegenüberstehend, einem Objekt gegenüberstehend. Der zweite zeigt diesen Entrahmungsprozess, diesen Einbettungsprozess. Der Mensch selbst wird zu einem Teil dieses Ortes und ist in ihm eingebettet. Dazu gibt es recht schöne künstlerische Implikationen hier von James Turrell. Das ist auch in Wien gezeigt worden, ich denke vor 10 oder 15 Jahren damals in Mack. Er nennt es tatsächlich die Ganzfelderfahrung. Es sieht von der Entfernung aus wie ein Bild, und aus dem Näherkommen realisiert man, dass man dieses Feld der reinen Bläue, wie er es nennt, tatsächlich betreten kann und auch Teil davon werden kann. Und man merkt auch nach einiger Zeit, was das eigentlich für starke sensorische Auswirkungen hat. Ein zweites, nicht unähnliches Beispiel von Olafur Eliasson, The Weather Project in der Tate Modern in London. Er hat dort einfach eine Art künstliche Sonne installiert, das Ganze noch mit Wasserdampf gesprüht, sodass er tatsächlich eine physische Atmosphäre geschaffen hat. Und das Interessante war, wie die Leute darauf reagiert haben. Also sie haben sich tatsächlich wie im Sonnenlicht gebadet, auf den Boden gelegt teilweise. Also man sieht dieses Wirkungsfeld, dass tatsächlich die Menschen in dem Fall als Subjekte, die sich in das Wirkungsfeld begeben, mit modifiziert. Der nächste noch radikalere Schritt ist dann der der Durchdringung, der sich natürlich hier in der sensorischen Modifikation bereits angekündigt hat. Auch dafür ist ein recht pointiertes Beispiel von Keith Haring, der sich selbst diese Umfelder geschaffen hat, sein eigenes künstlerisches Umfeld erschafft, seine Umwelt und schlussendlich auch Teil davon wird, physisch Teil davon wird. Und um nochmal auf Japan zurückzukommen, sehr berühmt natürlich auch Yayoi Kusama, eine Künstlerin, die ebenfalls mit ähnlichen Mitteln operiert, solche totale Immersionen erschafft und selbst zu einem Teil dieser Staffage, dieses Feldes wird. Aus noch jüngerer Zeit ein chinesischer Künstler, Liu Bolin, er ist nur wirklich sehr schwer zu erkennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, selbst in verschiedensten Umgebungen aufzugehen. Es hat vielleicht auch einige Implikationen in Hinsicht auf die Identität, diese Selbstauslöschung, diese Auflösung im Raum, im Ort oder in einem Eigenschaftsfeld. Um nochmal zurückzukommen auf den Themenpark, wie passiert das hier im Prinzip in analoger Form? Ich habe immer wieder beobachtet, dass Besucher von Themenparks sehr gerne eventuell Merchandising-Produkte kaufen, um sich selbst zu verkleiden, Teil dieser Staffage zu werden. Und dasselbe passiert natürlich auch im Haus den Bosch, wo man sich selbst fotografieren lassen kann, als Teil dieses Feldes, dieses holländischen Feldes. Das waren jetzt sehr anschauliche, weil eigentlich physische Einbettungen, aber Haus den Bosch will eigentlich noch um einige Schritte weitergehen. Tatsächlich ist es nicht als Themenpark konzipiert, sondern als eine Zukunftsstadt. Ich habe ein Interview geführt mit der ausführenden Firma und sie haben mir erklärt, das ist aber absolut ernst gemeint, das ganze Projekt ist eigentlich ein Lernen von Holland. Es hat sehr viele ökologische Hintergründe, es geht hier um Wasserrecycling und so weiter. Und wenn Sie genau hinsehen, dieser Teil der Stadt ist tatsächlich als Wohngebiet vorgesehen. Das heißt, es soll als Themenpark fungieren, solange bis sich die Kosten amortisiert haben. Danach soll das Ganze in ein Stadtgebiet umgewandelt werden und es stehen bereits jetzt Häuser zum Verkauf, um dauerhaft in dieser Immersion aufzugehen, also die ganze Lebenswelt eigentlich hier in ein neues Feld einzubetten. Hier stellen sich dann natürlich sehr grundsätzliche Fragen, die Frage der Identität zum Beispiel. Hier illustriert, Identität ist immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits die Konstanz mit sich selbst, ein Eigenschaftsbild, das wiedererkennbar sein muss auf Dauer. Andererseits die Differenz zu etwas anderem, um sich zu unterscheiden. Eine Analogie zu diesem sich selbst einbetten in ein Feld wäre jetzt diese Annäherung sozusagen in formaler Weise oder auch in psychischer Weise, um das Ganze auf ein Feld umzulegen und auf diese Durchdringung hier zwar eine heterogene Ansammlung von Objekten, die aber dann durch ein homogenes Feld durchdrungen wird und zusammengefasst wird. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, am Beispiel zum Beispiel von religiösen oder kulturellen Gruppierungen, die natürlich nicht durch einen physischen Ort oder durch eine physische Grenze gebunden sind, sondern durch diese gemeinsamen Eigenschaften, Interessen, den gemeinsamen Kontext miteinander verbunden sind, so heterogen sie sonst vielleicht auch sein mögen. Hier ein Beispiel der Fragestellung der nationalen Identität. Das sind natürlich alles sehr starke Bilder, die bewusst vermarktet werden. Paris auch als die Stadt der Liebe, der Eiffelturm natürlich als wesentliche Sehenswürdigkeit, Golden Gate Bridge oder die Freiheitsstatue, die alle sehr starke assoziative Felder auch miteinander verbinden und den Ort nicht nur als physische Entität, sondern auch als ein gewisses Eigenschafts- oder Charakterfeld manifestieren. Und ich weiß nicht, ob es jemand wiedererkennt, ob jemand von Ihnen schon dort war. Das ist tatsächlich Tokio, das offensichtlich einige Wunschidentitäten hat. Das ist auf Odaiba. Vorne die Freiheitsstatue, im Hintergrund die sogenannte Rainbow Bridge und ganz hinten der Tokyo Tower, der tatsächlich dem Eiffelturm nachempfunden wurde. Also hier stellt sich schon auch diese Frage, wie rechts oben angedeutet, wie entsteht dieses kulturelle Feld? Und ich glaube, Kofi hat es doch geschafft, trotz dieser sehr starken Heterogenität und dieser Anlehnung an viele andere kulturelle Beispiele, sein eigenes Eigenschaftsfeld, seine eigene nationale Identität sehr stark zu markieren. Und es geht darum, wie können diese Felder konstruiert werden und ist das tatsächlich auch eine Frage der Raumgestaltung? Und ich glaube, das ist das auf jeden Fall. Wie man hier sieht, das ist sogenanntes Nation Branding, City Branding. Es geht darum, eine Identität bewusst zu konstruieren. Also jedes Land gibt sich heute eigentlich nicht mehr mit seiner Zufallsidentität sozusagen zufrieden, sondern konstruiert ganz bewusst seine eigene Wunschidentität und präsentiert diese auch nach außen. Das ist ein ganz wesentliches, auch ökonomisches Feld mittlerweile, diese Identitätskonstruktion, also die Formulierung eines Wunschfeldes, eines Wunschcharakterfeldes, das dann erst später vielleicht auch durch physische Ausprägungen manifestiert wird. Zum Abschluss möchte ich noch zusammenfassen, dieses Thema auch in Analogie zu den Raumtheorien, die ich vorhin vorgestellt habe. Hier auch wiederum ein englischer Begriff, weil er ein Originalbegriff ist, das sogenannte Placemaking. Man könnte eben sagen, dass bewusste Gestalten eines Ortes im weitesten Sinne, ich meine das nicht im physischen, sondern eben auch im Sinne eines Eigenschaftsfeldes, am Anfang bestimmte Elemente, die selektiert und ausgewählt werden, im nächsten Schritt dann zueinander in Beziehung gebracht werden. Das wäre diese topologische Anordnung, das Herstellen eines Relationsgefüges zwischen den Elementen, im nächsten Schritt die Erzeugung eines Feldes durch diese Auswahl der Elemente und schlussendlich die Einbettung, Durchdringung und auch mit Einbindung des Menschen in dieses Gefüge. Damit möchte ich schließen und bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung.
Danke, Frau Kollegin Bach. Es war reichhaltiger Inhalt und jetzt kommt Herr Kollege Amina zum Kommentar bzw. ein kurzes Privat. Ich weiß nicht, ist Ihnen lieber, dass eine kurze Pause oder geht das? Kurze Pause?
Ich denke, Sie können weitermachen.
Weitermachen, ja? Dann kommen Sie bitte.
Ich würde mich dann auch gleich mal zu Beginn bedanken dafür, dass mich die Frage eingeladen hat, da etwas Kommentierendes dazu zu sagen und eine gewisse Vermittlung da auch zu leisten. Also das werde ich jetzt ein klein wenig versuchen, eine Art von Überleitung vielleicht zu schaffen zwischen den Ausführungen von der Frau Mach und dem, was dann uns die Frau Asche präsentieren wird, weil ich glaube, in dem ersten Vortrag hatten wir jetzt sehr, sehr viele Informationen, die wohl gar nicht so leicht sind, da jetzt alle zu verarbeiten und wieder irgendwie zurückzubeziehen auf diesen Ausgangsort und auf dieses Verständnis, was mit dem Begriff von Waschel auf sich haben kann. Das war jetzt auch nicht so leicht zu planen, nehme ich an von der Frau Hashi, wie unser Abend heute ablaufen soll. Ob das, was die Frau Mach das er gemacht hat, zuerst kommt oder eventuell auch umgekehrt, dass das dann die Sprache präsentiert, was eventuell dann auch mehr philosophische Bezüge hat auf diesen Begriff des Sprache. Also wir sehen, dass dieser Art von Einstieg jetzt gewesen ist über die Raumtheorie, ohne dass da jetzt die Nähe hin das bestimmt würde, wie dieser Ort als solcher sozusagen zu verstehen ist. Also es gab natürlich jetzt schon mal einleitend ein paar Hinweise, und aus dem heraus, aus diesen vielen Konkretionen, würde ich jetzt einmal sagen, die schon ja, spezifische Anwendungen sind, ja. Wie da mit dem Ort umgegangen wird, wie das eben in bestimmte Raumkonstruktionen und so weiter eingebettet wird. Sie haben das natürlich ziemlich ausführlich auch beschrieben und insbesondere diese Immersion dargestellt. Ich will jetzt ein bisschen versuchen, eben kleine Überleitung zu dem zu schaffen, was vielleicht jetzt dann mehr der philosophische Hintergrund ist. Und das impliziert auch dann den Bezug zur Religionsthematik. Das ist für den Nishida eine ziemlich wichtige Hinsicht. Und es ist auch ein wichtiger Punkt für das Verständnis der Philosophie von Nishida insgesamt, dass es sozusagen diesen buddhistischen Hintergrund zum Beispiel hat. Ja. Das ist für mich auch ziemlich wesentlich, um überhaupt da ein bisschen hinzukommen zu dem, was es mit dem Ortsbegriff und dann spezifischer mit dieser Ortlogik von Nishida auf sich haben kann. Ja. Da greife ich jetzt das heraus, was die Frau Mack präsentiert hat zu Beginn ihres Vortrags, nämlich das zu kennzeichnen, wie der Raum als solcher bestimmt werden kann. Zum Beispiel eben, was sie gemacht hat, am absoluten Raum eben dann vom relativen Raum abzuheben und zu zeigen, dass da jetzt der Seite des relativen Raums eben diese Relationen, die Relationalität als solche sozusagen konstitutiv ist für dieses Raumverständnis selbst. Ja. Und in den nächsten Schritten, die sie dann gezeigt haben, ne, ja, zum Beispiel das. wird dann genau ausgeführt, wie diese Art von Relationalität dann jeweils aussehen kann. Ne? Und wie diese Verbindung hergestellt wird. Zum Beispiel, ja, das nächste, was da war, also das ist nächste Grafik, nicht die Bild, sondern wie war das? Ja, genau das. Eben von diesem wir können aber auch starten. Lassen Sie es mal. Das ist gerade so tragisch. Je weniger auf der PowerPoint-Folie ist, desto besser. Sonst sind wir, glaube ich, manchmal etwas überfordert. Ne? Diese Punkte, die da jetzt sozusagen gekennzeichnet sind, das war der erste Schritt, das zu selektieren, und danach war dann hin die Beziehungen als solche genauer zu setzen. Und ich würde dem jetzt philosophisch unterlegen, was auch der Nishida macht, ja, das eben als Objekte, auch als Dinge zum Beispiel zu begreifen. Und als Dinge, die jeweils als Einzelne gekennzeichnet sind. Und er überlegt sich jetzt ganz genau, wie die Bezugnahme von Dingen aufeinander vonstatten gehen kann, was ist die Beziehung sozusagen von Einzelnen aufeinander? Also die Einzelnen als solche sollen eine Art von Selbstständigkeit besitzen und die Beziehung, die sie zu den anderen haben, ne, löst dann in gewisser Weise immer auch diese Selbstständigkeit auf. Ne? Hinter dem steht zum Beispiel, was sie auch hervorgehoben haben, dass das Aufeinanderwirken, ja, dass das letztendlich ja in dieses Feld mündet, wo alle diese Komponenten eben aufeinander wirken und wechselwirken, könnte man sagen, trotzdem aber sozusagen ihre Selbstständigkeit beibehalten sollen oder die Selbstständigkeit auch über das konstituiert werden soll. Und Nishida zeigt jetzt, dass der Begriff, dass, was da ein Einzelnes sein kann, der lässt sich nur so denken, ja, dass es von Vermittlungsstruktur zu anderen Einzelnen geben muss. Und diese Vermittlungsstruktur hat einerseits den Charakter, dass in der Beziehung, wovon jetzt gesetzt wird, und in der Beziehung in gewisser Weise jetzt auch durch das ganze Feld eine Art von Negationsbewegung entsteht, die tendenziell gegen die jeweils Einzelnen wirkt. Das heißt, zur Konstitution des Einzelnen gibt es gleichzeitig eine Art von Gegenbewegung, die das Einzelne auch sozusagen destruiert. Er spricht zum Beispiel auch davon, einfach zu sagen, ja, es gibt eine Art von Bejahung und gleichzeitig damit eine Art von Verneinung. Und die Konstitution überhaupt von einzelnen Punkten, ja, lebt daraus, dass es, wie er sagt, Bejahung zugleich Verneinung ist. Ja. Da kommen wir jetzt schon immer weiter zu der dialektischen Konstruktion, die Frau Haschel schon in ihren einleitenden Statements uns sozusagen aufgewiesen hat oder mal hingewiesen hat darauf. Und was jetzt wichtig ist, dass das zugleich nicht sozusagen in einem bloßen Nebeneinander gehalten werden kann, dass ich, so wie das jetzt in der räumlichen Darstellung schön über so bleibt, ja, dass ich sozusagen die fixieren kann, die Punkte, ist es ja als solches in der Bezugnahme, ja, wenn ich die dynamisiere, wenn ich sehe, dass diese Punkte aufeinander wirken. Ja. Buddhistisch ist auch immer so, dass etwas ist, weil ein anderes ist. Es gibt immer sozusagen diese den gegenseitigen Bezug und das Wirken aufeinander. Ja. Absolute Durchdringung von allen Dingen und Einzelobjekten. Und wichtig ist, dass diese Einzelnen nur aufgrund des Widerspruchs zu den anderen Einzelnen und damit zugleich aufgrund eines Selbstwiderspruchs das sind, was sie sind. Sodass auch nie zum Beispiel von einem einzigen Einzelnen ausgegangen werden kann. Also das kann nicht der Ausgangspunkt sein, zum Beispiel wenn wir das da nach links weiter verschoben hätten und irgendwo sozusagen mit einem einzigen Punkt beginnen. Da würde der Nishida sagen, jetzt mit einem modernen Begriff, dass wir die Einzelnen eigentlich immer schon holistisch auffassen müssen. Das heißt, wir sagen, dass der Ausgangspunkt immer schon eine Mehrheit von Einzelnen ist. Weil das lässt sich sozusagen im Begriff des Einzelnen nicht denken. Da kann man zurückgehen auf Platon, was das eine betrifft, ne? Lässt sich nicht aufrechterhalten, ja? Dass nur das eine ist und davon gekoppelt sozusagen jegliche Art von Differenzierung. Und das eine selbst ist bezogen auf sich selbst und sich selbst widersprechend zugleich immer schon das Selbst und Gesetz haben sozusagen von vielen Einzelnen. Und auch die vielen Einzelnen leben aber noch sozusagen aus dieser, so nennt er das Nishida jetzt exakt in seiner Terminologie, aus dieser widersprüchlichen Selbstidentität. Und das sind die Einzelnen, Und die Vermittlung, die er bedenkt, das war, ist für ihn ist die Allgemeinheit. Also die Allgemeinheit kann ich jetzt auffassen, einerseits sozusagen als eine Verbindungslinie von einem Einzelnen zum anderen. Ich kann sie aber genauso auffassen als alle Verbindungslinien und dann das, gleichzeitig das gesamte Feld, das dadurch aufgespannt wird. All das ist nötig für die Vermittlung der Einzelnen, sodass sie überhaupt erst Einzelne sein können. Und da kommt jetzt sein Begriff des Ortes hinein. Ja. Er sagt, damit diese Einzelnen sein können, bedarf es dieser Allgemeinheit, die Vermittlung ist. Und diese Allgemeinheit charakterisiert er jetzt als orthaft. Und das heißt, es gibt eine Verbindung, ja, die aber als solche, das ist nur in unserer Zeichnung da jetzt so, ne, dass wir schön sagen können, okay, da habe ich schon die Linien drin bezeichnet, da habe ich das wunderbare Feld, ja, aber in Wahrheit haben wir einfach sagen, nur die Einzelnen selbst, ja, und das ist ja nur eine Art von Versuch, diese Allgemeinheit zu fassen. In Wahrheit ist es so, dass diese Allgemeinheit als der Ort, der konstitutiv dafür ist, dass überhaupt Dinge sind, genauso wie Subjekte etc., was sie überhaupt sind, spielt sich in einem ganz prinzipiellen Worin ab, in diesem Wo das geschehen kann. Und dieses Wo ist dieses Allgemeine als der Ort. Also der Ort ist nicht etwas, sozusagen, was ich festmachen kann, sodass ich sage, ja, das befindet sich irgendwo und dann kann ich zum Beispiel ja, irgendwelche Koordinatenangaben und so weiter geben, ja, und versuche sozusagen etwas Einzelnes vollkommen einzugrenzen. Ja. Das ist nicht sozusagen das Verständnis dessen, was bei Nishi der Ort heißt. Ja. Das wäre ein Versuch, dann ein äußerliches System, wie ein Koordinatensystem aufzusetzen und dann das als äußerlich formierte Allgemeinheit herzunehmen und darüber sozusagen den Einzelnen sozusagen eine Bestimmtheit zu geben, wo es sich befindet. Aber er sagt, diese Äußerlichkeit gibt es als solches gar nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit, also wenn ich die Dinge so, wie sie sind, betrachte, dann muss ich auch dabei bleiben, sie als solche, sie als Dinge aufzufassen und ihnen nicht sozusagen so ein äußerliches System überzustülpen. Wenn ich also dabei bleibe, dass ich die Dinge als Dinge nehme, so wie sie sind, ja, dann muss ich sozusagen die Allgemeinheit in die Bestimmung der Einzelheit hineindenken oder eine Einheit mit diesen Bestimmungen schaffen. Und so ist dann der Ort dasjenige, worin sich all diese Topologien sozusagen formieren können, ohne selbst etwas Formiertes zu sein. Kommen einige Formulierungen vor, zum Beispiel dann Beziehungen zu spezifischen hegelianischen Formulierungen, wo er sagt, zum Beispiel, das ist Bestimmung ohne Bestimmendes oder auch Ausdruck ohne Ausdrückendes. Das heißt, wir können das nicht irgendwo festmachen, ja? Das ist, bleibt immer sozusagen eine Art von gegenstandslogisches Verständnis, ja, dass die Folie ist, wovon sich der Nishi versucht abzuheben, dass wir Versuche machen, das äußerlich zu konstituieren. Wenn ich versuche, das immanent zu sehen, ja, dann muss ich sozusagen die Beziehung als solche versuche immanent zu begreifen, die da herrscht, und die ist eine Art von Form, die sich da entwickelt, aber die Form ist immer sozusagen vor dem Hintergrund eines leeren Raumes, letztendlich nur, nicht nur dieses leeren Raumes, sondern die Bestimmung der Lehre überhaupt. Dahinter steht zum Beispiel das buddhistische Verständnis, wo es heißt, Erscheinung ist zugleich Lehre und Lehre ist zugleich Erscheinung. Ja? Beziehungsweise der Ausdruck Erscheinung kann auch ursprünglich Farbe heißen, das ganz gut zu dem passt. Also alles das, was uns im Begreifen sagen, zunächst einmal wahrnehmungsmäßig zugänglich ist. Und wie wir sagen, Dinge sehen. Ja? Und wie wir uns auf diesen Ausdruck beziehen. Ich will jetzt diese Überleitung gar nicht so lang gestalten und vielleicht dann, wenn dann die Frau Hasch ihre Präsentation gemacht hat, wieder ein bisschen an das anknüpfen und dann das aufgreifen, was dann jetzt in ihren Beiträgen vorkommt, wo wir wahrscheinlich dann jetzt schon noch näher hingeführt werden zu einem Verständnis dieser richtigen Bestimmung des Wortes. Aber ich würde sie ein bisschen führen, ja, von diesen ziemlich schon analytisch präsentierten raumtheoretischen Überlegungen hin dann sozusagen zu dem philosophischen Verständnis, was da bei Nishida Wort heißt. Und dass wir, da müssen wir also von vornherein hüten, ja, diesen Ortsbegriff, ja, nicht zu instrumentalisieren und nicht selbst zu vergegenständlichen. Also wir dürfen nicht an das denken, aha, das ist nicht der Kreis oder so, der vierte, das ist der Ort, wo das Ganze da passiert. Ja. Das wäre sozusagen ein gegenstandslogisches Verständnis, wenn ich versuche, das wieder, das Feld der Beziehungen, dem wieder eine bestimmte Fixierung zu geben. Ja. Das geht natürlich also so anschaulich, indem ich das so kennzeichnen kann äußerlich, aber die Dinge, die uns in der Welt gegeben sind, sind nicht umgeben sozusagen mit irgendeinem Art von Schein, obwohl dieses Feld sozusagen ist nicht selbst etwas, das sichtbar ist, sondern wir müssen das einerseits erkennen, sehen, erleben letztendlich auch, das ist für mich sozusagen eine Sache, die sehr viel mit dem zu tun hat, dass das in einer bestimmten Konkretion unseres Leibes zum Beispiel passiert. Also nicht bloß sozusagen eine vollkommen abstrakte Überlegung, sondern immer zurückgebunden sozusagen auf unsere leibhaftige Existenz, die eingebettet ist in diesen großen Wirkungszusammenhang, wo wir selbst letztendlich auch einen Ort, will ich jetzt sagen, nicht bloß einnehmen, das wäre das Verständnis, wo wir uns dann wieder selbst verorten, sondern wo wir sind, ja, in einem Ort, der grundlegender ist als alle Bestimmungen, die wir anführen könnten, zu sagen, der Ort ist zum Beispiel der Grund oder die Ursache dafür, dass etwas so eine Art von Struktur haben kann. Wenn wir das machen, dann passiert immer sozusagen wieder eine Art von gegenstandslogischer Rückkopplung, sodass wir sagen, ja gut, also der Ort ist dann selbst wieder irgendwas. Auch wenn das eine Art von kategorieller Bestimmung ist, wie zum Beispiel zu sagen, er ist der Grund oder er ist die Ursache dafür, dann habe ich selbst immer schon eine Bestimmung gesetzt. Das Wichtige ist der Ort und die Ortlogik beim Nishida, kann ich nur dann sozusagen nachvollziehen, wenn der Ort als etwas aufgefasst wird und erhalten wird im Verständnis, das gerade jenseits all dieser Kategorien ist. Sogar so weit, das versuche ich dann am Schluss auch noch ein bisschen herauszuarbeiten, dass die grundlegendste Spannung, sozusagen, die es überhaupt geben kann, nämlich die von Sein und Nichts, eine ist, wenn Nishida sagt, ja, das Nichts, wie zum Beispiel am Beginn der hegelischen Logik ist, also auch eben von Sein und Nichts, dass dieses Nichts, ja, selbst immer noch sozusagen ein gegensätzliches Nicht bleibt in gewisser Weise, aber nicht sozusagen jenes Nichts, worin überhaupt die Spannung von Sein und Nichts bestehen kann. Dieses worin erst Sein und Nichts als absoluter Anfang sozusagen losgehen kann, das ist selbst verortet, könnte man sagen, das ist selbst orthaft ungründig begründet. Also das ist auch ein Ausdruck, der jetzt schellingianisch klingt, ne? Aber mit dem zu kennzeichnen, dass es eben nicht als Grund fungiert, sondern zugleich als Ungründiges, als nicht das Begründen, sondern nur das Worin, wo sich das abspielt. Als der bloße Ort, ohne dass der Ort sozusagen neben diesen Bestimmungen existieren könnte. Weil außerhalb von Sein und Nichts können wir daneben nicht weitere Sachen aufzählen, weil alles ist entweder Sein oder Nichts, wo wir gleich auch sehen, formal logisch, bleiben wir natürlich auch nicht immer auf dieser Ebene. Ja? Und wenn wir uns nur sozusagen auf die Formallogik konzentrieren, kommen wir nicht zu einem Verständnis der Ortlogik von Nishida, die das formallogische Verständnis grundsätzlich bricht, beziehungsweise eben darauf achtet, dass sich alle formallogischen Bestimmungen auch worin befinden. Und dieses grundsätzliche Worin, das ist anvisiert mit dem Ort. Und so habe ich jetzt immer versucht, ein bisschen
und zum vierten Schritt, und was ist zum vierten Schritt, zur Immersion, was ist mit dem?
Ja, da würde ich sagen, das ist ein weiterer Schritt, dass wir, wenn wir das wieder aufpassen, zu etwas kommen können, ja, wo wir selbst als Subjekte uns von gegenstandslogisch auflösen, wo zum Beispiel phänomenologisch wir sagen würden, die Spannung von Bewusstsein und der Gegenstand des Bewusstseins. Es gibt einen Punkt sozusagen, wo sich diese Spannung aufhebt, und das sind jetzt da sozusagen Formen, wo das in gewisser Weise nachgeahmt wird, die Art von Aufhebung und auch die Art von Subjekt und Objekt. Einheit, die selbst dann sozusagen wieder in all diesen Beispielen, die Frau Macht gezeigt hat, konkret umgesetzt wird. Also das ist immer auch so die japanische, würde ich sagen, Zugangsweise, das nicht bei dem bleibt, dass bloß in diesen abstrakten Bestimmten festzuhalten, sondern dem eine bestimmte Anschauung gleichzeitig zu geben, eine bestimmte Konkretion, wo es als solches präsent ist. Und zum Beispiel am besten da halt in dem Zen-Garten, wo auch da die unmittelbarste Beziehung von dem erfahren werden kann, sozusagen, was heißt Ich und Ding, wozu der Nishida sagt, ja, dass es darauf ankäme, zu diesem Ding zu werden und zu denken, sagt er, oder zu diesem Ding zu werden und zu handeln. Also alles, was unsere menschlichen Vermögen ausmacht, nicht nur sozusagen subjekthaft zu vollziehen, sondern es ist so zu vollziehen, als wären wir eins mit den Dingen, die uns da umgeben. Diese Art von Einheit, ist ja dann präsentiert selbst wieder und anschaulich gemacht, zum Beispiel in so einem Sender.
Das heißt, der dritte Schritt verbliebe noch in der Spannung von Bewusstsein und Feld. Ja, und der vierte Schritt ist die Intention, das Bewusstsein hereinzunehmen.
Ja, insbesondere dass man jetzt in dieser Darstellung vielleicht dann diese Differenz dann aufhört. Ne? Wir können es natürlich auch umgekehrt sehen, da ist halt sozusagen der Mensch nicht eingezeichnet, und könnte genauso da hernehmen, ne? Dass das umgekehrt so ist, die Interaktion von Subjekt und Objekt wird eben dann zu einer über diese orthafte Bestimmung, in dem sich
das zu einer Einheit generiert, indem Fanach auch hervorgehoben hat, mit dem einen Zitat, das ziemlich wichtig ist für den Mishida, ne? Nicht nur wir, das hat uns ausdrückend auf das beziehen, was uns in der Welt begegnet, sondern dass umgekehrt ebenso sehr die Dinge uns ausdruckhaft bestimmen. Und dann kann ich sozusagen das auf den Menschen letztendlich doch weglassen und fragen, was macht überhaupt der Bezug von allen Einzelnen, ja, wo Dinge und ich sozusagen gleichermaßen sozusagen als Einzelne gelten können, was macht den Bezug von Einzelnen auf Einzelnen generell aus. Ja?